Ich weiß nicht, wer von euch die letzten beiden Predigten gehört hat von Tillmann über, mit dem Tisch hier, über das Fremde im Feind, im Freund und auch dieser Gedanke der Perspektive Ewigkeit von Michael Röhl letzten Sonntag. Das waren schon Kaliber, sage ich mal. Also die haben wirklich Herzen berührt, bewegt. Und jetzt bin ich mit Predigen dran und denke, wow, was kannst du denn da jetzt noch dazu sagen oder noch draufsatteln, satteln? Und ich habe jetzt erstmal etwas, was sich irgendwie ein bisschen lustig anhört. So Überraschungsei, ich meine, Kinderspielzeug. Also, wisst ihr, was das hier ist? Bitte? Ein Plastikei. Ja, aber ein bisschen schwerer als ein Plastikei. Ist kein Überraschungsei. Ist ein Kirchenei. Vielleicht kennt das jemand aus irgendwelchen anderen Eiern. Also hier ist tatsächlich auch eine Kirche drauf mit einigen Noten. Das ist ein Ei, das kann man bei seinen Hühnereiern dabei legen, in den Kühlschrank oder wo immer ihr eure Eier aufbewahrt und kann das mit ins Wasser geben. Und dann bei einer bestimmten Temperatur oder nach einer bestimmten Zeit spielt dieses Ei eine Melodie. Genau. Und zwar Morgenlicht leuchtet für Weicheier. All Morgen ist ganz frisch und neu für Mittelweiche. Und geh aus, mein Herz, und suche Freud für Hartgesottene. Habe ich gerade noch vorgestern geschenkt bekommen von meinem lieben Kollegen Bernward Mich von St. Marien. Habe ich gedacht, ist ein schöner Einstieg, wenn man sowieso über Überraschungseier redet, die ihr ja alle kennt. Na, neugierig? Ich kannte die Überraschungseier aus der Zeit meiner Kinder. Da gab es diesen Spruch noch nicht. Ich habe gestern natürlich erstmal alles Mögliche im Internet bei YouTube geguckt und schon seit 2012 gibt es dieses Na, neugierig? Und dann die verschiedenen Werbespots dazu. Und ich habe einen Satz, der heißt, ein Gottesdienst ist wie ein Überraschungsei. Also das behaupte ich einfach mal. Okay, vielleicht werden jetzt die ein oder anderen Teens oder Jugendlichen sagen oder mir widersprechen und sagen, boah ey, Gottesdienst, das ist doch immer gleich. Ist doch immer irgendwie der gleiche Ablauf. Gottesdienst, da passiert doch nichts Überraschendes. Das ist doch irgendwie, weiß man doch, was kommt. Gottesdienst, da ist ja nicht mal die Hülle lecker. Aber ich bleib dabei, ein Gottesdienst ist wie ein Überraschungsei. Und ich öffne mal dieses Überraschungsei. Wem läuft schon das Wasser im Mund zusammen? Und es teilt sich in tatsächlich zwei Hälften. Und es ist eine Überraschung drin. Aber es ist nur eine Überraschung drin. Aber, naja, gut, wer Zeit hat, kann nachher das gerne mal zusammenbauen. Also ich weiß nicht, was im Moment so in ist und was ganz wichtig ist und worauf man beim Schütteln achten muss, damit man auch ja das Richtige bekommt. Ja, das gucken wir uns nachher mal an. Es sieht aus wie eine Schaukel, genau. Vielleicht haben wir ja auch hinterher noch ein paar Kinder im Kindergottesdienst, die da was gut mit anfangen können. Mit dem anderen kann man ja immer gut was anfangen, das lege ich aber mal ein bisschen zur Seite, sonst schmilzt das in meiner Nähe, weil ich ein bisschen wärmer bin. Ich bleibe dabei, auch wenn in diesem Überraschungsei nur eine Überraschung war, dass Gottesdienste voll mit Überraschung sein können. Zumindest kann es so sein. Angefüllt mit nicht nur einer, sondern mehreren Überraschungen. Und ich möchte euch mitnehmen nach Kapernaum oder Kapharnaum, wie es in manchen Bibelübersetzungen heißt, vor fast 2000 Jahren, wo ein Gottesdienst mit Überraschungen stattfand. Sonntags morgens im Bad habe ich immer so ein kleines Radio an. Da läuft dann immer nach den Nachrichten Kakadu, die Kindersendung. Genau, und heute haben die dort gesagt, kennt ihr das? Also sprach dann zu den Kindern, kennt ihr das? Wenn euch eine Geschichte erzählt wird oder ihr ein Buch lest, dass ihr so voll mit reingenommen werdet, dass ihr richtig dort seid, wo diese Geschichte von handelt, dass ihr an dem Ort seid. Ich weiß nicht, ob mir das heute gelingt, aber ich möchte uns mit hineinnehmen in eine Geschichte dort vor fast 2000 Jahren in Kapharnaum. Oh, ich nehme dieses Eimer hier weg. Das macht mich ganz kirre. Da kommt ein Kind. Wenn der hier bleibt, kriegt er ein Ei. Vielleicht eine kleine Vorgeschichte oder die Vorgeschichte zu diesem Ereignis. Das Markus-Evangelium ist ja ein bisschen kürzer und nimmt so diese ganzen Stammbäume, wie wir sie in Lukas und in Matthäus finden, raus. Auch die Ankündigung der Geburt, Jesu ist nicht dabei und die Geburtsumstände selbst werden weggelassen mit den Engeln und Maria und all diesem. Markus ist da ganz schlicht und er startet gleich mit Johannes dem Täufer in der Wüste. Und er berichtet von Jesu erstem Wirken in Galiläa, da heißt es, nachdem Johannes gefangen genommen worden war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Und er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium oder glaubt der guten Botschaft. Und dann beruft er seine Jünger. Noch einer. Vielleicht vermehren die sich. Vielleicht ist das ein Überraschungsmoment hier. Aber ich kann ihm jetzt keins geben, weil wenn er dann wieder rausgeht und die anderen kriegen das mit. Okay, hinterher dann. Also er beruft seine Jünger und kurz darauf predigt er am Sabbat und befreit einen Menschen von einem bösen Geist, der gebunden ist. Und danach gab es im ganzen galiläischen Land keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach, so heißt es. Jesus heilte die Schwiegermutter von Petrus, ganz unspektakulär, aber noch Sonnenuntergang kam die ganze Stadt zusammen und sie brachten alle ihre Kranken zu Jesus. Und früh am Morgen dann zieht sich Jesus zum Gebet zurück. Und seine Jünger suchen ihn, weil, so heißt es, alle nach ihm fragten. Und Jesus sagt dann, lasst uns in die umliegenden Ortschaften gehen. Und sie zogen durch ganz Galiläa und er verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes. Und einmal heilte er dann einen Aussätzigen und sagte ihm, er solle nirgendwo davon erzählen. Aber der konnte nicht an sich halten und hat das sofort überall erzählt und er konnte das nicht verschweigen. Und dann heißt es am Schluss von Markus 1, bald war die Sache so bekannt, dass Jesus in keine Stadt mehr gehen konnte, ohne Aufsehen zu erregen. Er hielt sich daher außerhalb der Ortschaften in unbewohnten Gegenden auf. Aber auch dort kamen die Leute von überall her zu ihm. Das war die Vorgeschichte sozusagen. Jesus ist gekommen und die Menschen strömen zu ihm und hören ihm zu. Und wo Menschen zu Jesus kommen und ihm zuhören, da findet Gottesdienst statt. Da muss kein besonderer Raum sein. Als wir mit dem Seniorenkreis Gottesdienst oder Seniorenstunde feiern wollten, dann habe ich da bei der Stadt angerufen, bei dem Zuständigen für religiöse Fragen. Ich sage, wie ist denn das, wenn wir uns jetzt draußen treffen? Also das war noch in der Zeit, wo es alles viel schlimmer mit der Delta-Variante und so war. wenn wir uns draußen treffen. Und der sagte dann, ja, wo steht denn, dass ein Gottesdienst an einen Gottesdienstraum gebunden oder an eine Kirche gebunden ist? Wenn dort irgendwie Bibel gelesen wird oder eine Andacht gehalten wird, dann ist das ein Gottesdienst und dann können sie sich treffen. Dann ist das eine religiöse Veranstaltung und dafür gibt es keine Beschränkung. Da waren wir sicher und wir wussten auch, es findet Gottesdienst statt, auch wenn kein Kirchengebäude drumherum ist. Und so möchte ich uns den Text lesen aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Und er sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen dort das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen und sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Dieser Gottesdienst war voller Überraschungen. Und ich meine damit nicht die vielen Menschen. Obwohl, ich sehe jetzt gerade, es werden auch hier immer mehr. Die erste Reihe ist schon teilweise besetzt. Schön, dass ihr alle wieder auch hier zu den Gottesdiensten kommt. Und schön, dass auch die Möglichkeit besteht, dass viele an den Geräten noch irgendwo diesen Gottesdienst verfolgen können. Ich meine auch nicht, dass plötzlich irgendwo der Putz von der Decke rieselt und dann irgendwo ein Loch plötzlich gemacht wird und ein Mensch heruntergelassen wird. Meine Frau Susa hat sowas mal erlebt, also nicht mit dem Putz, aber mit dem runtergetragen werden. Sie hatte, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war, ich glaube im Bad irgendwo. Sie hatte sowieso schon Rücken und dann hat sie sich irgendwas verdreht und dann ging gar nichts mehr. Und man konnte sie gar nicht anfassen. Und ich habe sofort einen Krankenwagen geholt und sie konnten sie noch nicht mal auf diese Trage legen, sondern sie haben sie dann in ein Tuch gelegt und an diesem Tuch die Treppe runtergetragen zum Krankenwagen. Aber auch das meine ich nicht. Ich meine vielmehr die Überraschung, für die Jesus hier sorgt. Und die erste Überraschung ist, Jesus sieht den Glauben der Männer, der einen, wendet sich aber dem anderen zu. Da heißt es, nachdem die vier ihre Kumpel Jesus vor die Füße gelegt haben, als Jesus ihren Glauben sah, also den Glauben der vier Männer, da sprach er zu dem Gelähmten. Müsste man da eigentlich nicht erwarten, dass hier der Satz steht, als Jesus ihren Glauben sah, da sprach er zu ihnen: Boah, was seid ihr für tolle Leute, dass ihr euren, euren Kumpel hierher gebracht hat, damit der wieder was auch immer. Aber überraschenderweise heißt es, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten und er sagt, mein Sohn, also es ist eine Nähe da, ich meine, Jesus war 30 oder so, sagte zu dem, mein Sohn, in anderen Übersetzungen, mein Kind sogar, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist die erste Überraschung, dass Jesus den Glauben der einen sieht und sich dem anderen zuwendet. Was ist passiert? Da haben vier Männer gehört, dass Jesus wieder in der Nähe ist und die haben einen Freund, der gelähmt ist. Und den schnappen sie mitsamt seinem Bett, packt jeder an einer Ecke zu und dann bringen sie ihn zu Jesus. Und vor der Tür war schon so eine Traube, da sind sie nicht durchgekommen und die haben ihn auch nicht durchgelassen. Und dann nehmen sie den Umweg übers Flachdach. Übrigens wird hier mal wieder deutlich, was sich bis in unsere Tage traurigerweise überliefert hat, alle Flachdächer sind undicht. Hier ist es mal was Positives. Die Bibel ist auch hier überraschend positiv. Habt ihr gehört, was ich vorhin am Anfang von Markus 2 gelesen habe? Er kam wieder nach Hause. Das war mir vorher auch nie so bewusst gewesen. Ich meine, wie oft habe ich schon diesen Text gelesen und wahrscheinlich habe ich auch irgendwo schon darüber gepredigt. Aber dass er nach Hause kam, man ist sich jetzt nicht ganz sicher, die Ausleger, ist das tatsächlich sein eigenes Zuhause? Ist er umgezogen? Lebt er in Kapernaum vorher? Oder war es eventuell das Haus des Petrus, da wo er auch die Schwiegermutter des Petrus geheilt hatte? Aber sie legten also ihren Kumpel einfach Jesus vor die Füße. Das machten sie natürlich nicht, damit ihr Freund auch mal wieder unter Leute kommen sollte. Und der kommt sich wahrscheinlich auch irgendwie verschaukelt vor, als sie ihn so durch die Gegend juckeln. Aber sie tun das, weil sie glauben, dass Jesus dem Gelähmten helfen kann. Was immer das für eine Lähmung war, ob er querschnittsgelähmt war. Also ich denke immer sofort beim Gelähmten an eine Querschnittslähmung. Aber es gibt auch Menschen, die haben sich so in sich zurückgezogen, aus welchem Grund auch immer, dass sie nicht mehr aus dem Bett kommen. Und dass sie irgendwann auch nicht mehr die Kraft haben, aufzustehen. Und die auch als gelähmt gelten, weil der Körper nicht mehr mitmacht, weil die Seele gelähmt ist. Und sie, die Kumpels, haben schon viel von Jesus gehört, sind ihm vielleicht sogar auch schon irgendwo begegnet und jetzt packen sie die Gelegenheit beim Schopf. Es gibt Menschen, die können nicht selbst zu Jesus gehen. Die sind mit ihrer Not hilflos, alleine, sie sind auf sich alleine angewiesen. Vielleicht auch, weil sie Jesus nicht kennen oder noch nicht von ihm gehört haben. Oder weil es ihnen so schlecht geht, dass sie eventuell gar nicht mehr glauben können. Das gibt's. Und weil sie versuchen, mit ihren Problemen selbst fertig zu werden. Wie gut, wenn so jemand Freunde hat. Freunde, die ihn oder sie zu Jesus bringen. Die ihn einfach vor die Füße bei Jesus legen, weil sie darauf vertrauen, Jesus kann helfen. Viele Menschen werden mit ihrer Not und mit ihren Problemen nicht fertig, weil ihnen dieser Freundschaftsdienst fehlt. Als Menschen, die Jesus kennen, dürfen wir für andere da sein, dürfen wir für andere beten. Und das heißt nichts anderes, als andere zu Jesus zu bringen, sie ihm vor die Füße zu legen und darauf zu vertrauen, dass er helfen kann. Betet. Betet bitte auch für andere. Lasst uns mehr zu einer Gemeinde werden, in der Menschen füreinander beten. Jesus hört das Gebet und Jesus sieht den Glauben der Beter. Und Jesus wendet sich denen zu, für die gebetet wird. Lasst uns also zu einer Gemeinde der Fürbitter werden, auch gemeinsam. So wie in unserer Geschichte vier Männer sich zusammentun. Sie müssen manchmal, oder so müssen auch manchmal mehrere sich zusammentun, um etwas zu starten, um etwas auf den Weg zu bringen oder eben auch zur Fürbitte, weil es einem allein vielleicht zu schwer wird. Ich weiß, das fällt vielen von euch nicht leicht, sich mit anderen zusammenzutun, mit anderen zu beten, vielleicht laut zu beten. Und mancher tut sich schwer damit. Vielleicht fiel es den vier Männern auch nicht leicht, ihren gelähmten Freund zu Jesus zu bringen. Die Chance, sich lächerlich zu machen, war ziemlich groß. Aber sie haben es trotzdem gewagt. Und Jesus hat sie bestätigt. Auf dem gemeinsamen Tun und auf dem gemeinsamen Gebet liegen viele Verheißungen. Lasst uns eine fürbittende Gemeinde sein und bleiben. Und ich bin sicher, wir alle werden überrascht sein, was so alles geschehen kann. Lest die Dankesmail morgen. Es ist die 100. Gebetsmail und wir hatten uns entschlossen, sie als Dankesmail zu veröffentlichen. Und einige haben schon etwas geschrieben. Es wird nicht wenig sein, was in dieser Mail steht. Also diese eine Seite, die wir sonst haben, die wird gesprengt werden. Aber wenn ihr noch etwas habt, wo ihr sagt, boah, in diesen 2 Jahren hatte ich gesagt, dass die Gemeinde dafür beten soll, dann schreibt mir gerne noch bis morgen Mittag. Ich nehme es gerne in die Dankesmail auf. Die zweite Überraschung. Jesus hilft ganz anders als erwartet. Jesus sieht den Glauben der Freunde, schaut auf den Gelähmten und sagt jetzt aber nicht, was wir vielleicht erwarten würden und was die vier wahrscheinlich auch erwartet haben. Steh auf, ich schenke dir deine Gesundheit. Nein, er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Na, das ist ja eine schöne Überraschung. Der Gelähmte glaubt vielleicht, habe ich mich da verhört? Und die vier Freunde ebenso. Was soll das denn jetzt? Bei all dem Aufriss, den sie im wahrsten Sinne des Wortes gemacht haben, was hat der Gelähmte denn davon? Davon kann er auch nicht wieder laufen. Er bleibt gelähmt, mit oder ohne Sünden. Jesus, was soll das denn? Jesus, der will doch gesund sein, der will gehen können, der will schmerzfrei sein können. Das ist doch die Hauptsache. Hauptsache gesund, Jesus. Hauptsache gesund. Das ist offensichtlich so eine Art Glaubensbekenntnis der meisten Deutschen oder vielleicht aller Menschen. Bei fast allen Geburtstagsbesuchen bekomme ich diesen Satz zu hören. Hauptsache gesund. Hauptsache, der Gelähmte kann endlich wieder laufen. Jesus sieht also den Gelähmten an und er sieht tiefer, tiefer als wir Menschen. Er sieht ihm ins Herz und da sieht er ein Getrenntsein von Gott und von anderen Menschen, vielleicht auch von sich selbst. Da ist Schuld, da ist Sünde. Da sieht er alles Mögliche, aber keinen Platz für den lebendigen Gott. Da sieht er das Innerste eines verlorenen Menschenkindes und Jesus weiß, das ist der schlimmere Schaden. Das ist das größere Problem. Das ist die Hauptsache. Klar ist Gesundheit etwas Wichtiges, aber sie ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist Liebe, Annahme und Vergebung bei Gott. Und das Wichtigste ist, dass ich mit dem lebendigen Gott im Reinen bin, trotz meiner Schuld. Das Wichtigste ist, dass er mich annimmt, obwohl ich so bin, wie ich bin. Um es ganz deutlich zu sagen, lieber krank und Kind Gottes, als kerngesund und von Gott getrennt. Hauptsache gerettet. Und die Hauptsache kommt bei Jesus zuerst. Wer zu ihm kommt oder auch zu ihm gebracht wird, wer auf Hilfe vertraut oder auch vom Vertrauen oder vom Glauben der anderen getragen wird, dem schenkt Jesus Vergebung der Sünden. Dafür ist er ans Kreuz gegangen, das haben wir vorhin gesungen. Dort hat er unsere Schuld und Sünde bezahlt. Dort hat er die Trennung aufgehoben. Und das darf, noch bevor Jesus am Kreuz starb, dieser Gelähmte schon hören und erfahren. Überraschend, wie sehr Jesus diesen Menschen liebt. Überraschend, wie reich er jeden Menschen beschenkt und überraschend, wie weit er für jeden Menschen geht. Jesus will uns heilen. Und er fängt da an, wo die Not am größten ist, bei unserer Schuld, die uns von ihm trennt. Danach kann dann das Weitere kommen. Und so kommt es auch zur dritten Überraschung. Jesus heilt den Gelähmten. Die Begegnung des Gelähmten mit Jesus könnte ja jetzt zu Ende sein. Jesus hat für das Wichtigste gesorgt. Er hat das Wichtigste klargemacht. Er hat das größte Problem benannt und auch gelöst. Und das war's. Vielleicht denken das ja einige Anwesende. Und während sie noch sich über Jesus wundern, ärgert sich die hohe Geistlichkeit. Sünden vergeben? Das darf nur Gott. Was maß dieser Wanderprediger sich da an? Jesus hätte ihnen ja von vornherein Hausverbot erteilen können. Der wusste ja, worauf die hinaus wollen, dass sie immer wieder irgendwelche Lücken finden wollen, irgendwelche Anklagepunkte finden wollen, irgendwas finden wollen, mit dem sie ihn zu Fall bringen können. Er wusste, was sie im Schilde führen. Aber er bemerkt jetzt ihren Ärger. Er sieht auch da ins Herz. Und um ihnen zu beweisen, dass seine Worte tatsächlich wahr sind und dass tatsächlich geschieht, was er sagt, dass er tatsächlich aus der vollen Macht Gottes heraus handelt, wendet er sich jetzt noch einmal dem Gelähmten zu. Und er sagt, ich befehle dir. Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Wer gedacht hatte, dass die Geschichte zu Ende ist, der wird noch einmal überrascht. Jesus heilt den Gelähmten tatsächlich, auch körperlich. Der Mann, den zumindest viele von ihnen als einen unheilbar Gelähmten kennen, steht auf und läuft umher. Jesus hat nicht nur etwas auf die Beine gestellt, sondern er hat jemanden auf die Beine gestellt. Die Überraschung steht den Anwesenden ins Gesicht geschrieben. Den Schriftgelehrten, den vier Freunden, den Zuschauern. Und jetzt machen sie auf einmal Platz. An ein Reinkommen war nicht zu denken. Raus ging es ganz einfach. Die Fürbitte hat die Schleusen geöffnet. Stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Ich glaube, für die meisten ist das eine Riesenüberraschung, weil wir insgeheim ja oder oft gar nicht mehr damit rechnen, dass Jesus wirklich tut, worum wir ihn bitten. Und weil Gott uns viel reicher beschenkt, als wir zu hoffen wagen. Er hat dem Mann in der Geschichte nicht nur die Sünden vergeben, sondern er hat ihn gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und er schenkt ihm als Zugabe auch noch seine Gesundheit. So wie Jesus damals heilen konnte, so kann er es heute auch noch. Er muss das nicht tun und er tut es nicht immer, aber er kann es. Und ich kenne Beispiele und ihr kennt Beispiele, dass er das kann. Ich kenne Menschen, die von Krankheiten geheilt wurden, wo die Ärzte keine Chance mehr gegeben hatten. Und jedes Mal ist das überraschend, welche große Macht und welche herrliche Liebe Jesus hat. Lass dich doch von Jesus überraschen. Rechne damit, dass er tun kann, worum du ihn bittest. Und achte bitte einmal darauf, ob und wie er deine Gebete erhört. Oft übersehen wir nämlich das manchmal, dass er ein Problem oder wie ein Problem sich löst oder dass eine Not verschwindet oder dass eben eine Heilung geschieht. Vielleicht spontan oder manchmal auch ganz allmählich. Das erscheint uns dann so selbstverständlich. Dass wir dafür gebetet haben, haben wir vielleicht längst vergessen. Manche Christen schreiben ob ihrer Vergesslichkeit ein Gebetstagebuch. Und die kommen oft aus dem Staunen nicht mehr heraus, wenn sie im Rückblick sehen, wie reichlich und wie überraschend Jesus geholfen hat. Und wenn du willst, probier das doch auch einfach mal aus. Du wirst überrascht sein. Oder lies, wie gesagt, morgen die 100. Gebetsmail. Wo Jesus auftaucht, da gibt es Überraschungen. Damals in Kapernaum und heute hier bei uns. Und wenn Jesus in dein Leben einzieht, dann überrascht er dich immer wieder neu mit dem, was er mit dir und was er an dir tut. Und weil Jesus, der Auferstandene und Lebendige, auch in unseren Gottesdiensten gegenwärtig ist, geschehen auch hier immer wieder Überraschungen. Etwa, dass Menschen merken, Gott sieht mich an. Ich bin nicht ungesehen. Gott sieht mich an. Was eben geschieht, was gerade gesagt wurde, das gilt mir. Woher weiß der das? Woher weiß die das? Oder dass Menschen erfahren, ja, jetzt habe ich es begriffen. Meine Schuld ist vergeben und sie ist versenkt. Wer hat das vor kurzem gesagt? Im Mariagengraben, ganz tief, ganz weit unten. Da holt sie keiner wieder raus. Und sie gehen als freie Menschen aus dem Gottesdienst nach Hause. Oder auch als Menschen, die Heilung erleben an Leib und Seele. Jesus überrascht die Seinen immer wieder. Und weil das so ist und weil wir jeden Gottesdienst in seiner Gegenwart feiern, bleiben wir dabei und bleibe ich dabei. Ein Gottesdienst ist wie ein Überraschungsei. Ein Gottesdienst ist wieder ein Überraschungsei, sowohl für Weicheier als auch für Hartgesottene. Jesus will uns begegnen. Und manchmal spielt er uns dann Melodien vor, wie die, die jetzt gleich kommt. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns ins Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück.